Herzlich willkommen beim Podcast des Österreichischen Tierärzteverlags. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
Heute sprechen wir über ein Thema, das oft erst dann ins Bewusstsein rückt, wenn es schon zu spät ist: Cybersecurity in der Tierarztpraxis. Viele Praxen arbeiten heute vollständig digital. Terminbuchung online, Laboranbindung, digitale Rechnungen, Medikationspläne. Alles läuft über die Praxissoftware. Aber wie sicher sind eigentlich Patientendaten, Laborberichte oder Terminsysteme? Und was sollten Praxen in Österreich beachten, um sich vor Datenverlust, Hackerangriffen oder DSGVO-Problemen zu schützen? Ich freue mich daher sehr, dass wir heute jemanden zu Gast haben, der sich mit genau diesem Thema bestens auskennt: Frau Magister Patricia Staniek. Frau Staniek, bitte stellen Sie sich doch kurz selbst vor.
Ich bin Patricia Staniek, ich bin Profiler, Verhaltensanalytikerin, Wirtschaftskriminalanalytikerin und akademische Sicherheitsexpertin. Und ja, das ist ein Teil meiner Themen, die mich so den ganzen Tag begleiten.
Tierarztpraxen sind heute längst digital. Von der Terminbuchung bis zur Laboranbindung läuft vieles über Softwarelösungen. Gleichzeitig werden genau diese Systeme immer öfter Ziel von Cyberangriffen. Das Problem? Oft fehlt das Bewusstsein, dass Patientendaten von Tieren sehr sensibel sind, vor allem wenn sie Halterdaten, Zahlungsinformationen oder Medikationspläne enthalten. Frau Staniek, wenn wir über Cyberangriffe sprechen, hört man oft den Satz: Wie kann man auf so etwas nur reinfallen? Sind die Opfer einfach zu unaufmerksam?
Bei mir wird die Frage immer anders gestellt, die lautet dann immer: Sind die alle deppert? Die sind nicht alle deppert, sondern es ist ganz einfach so, dass wenn ich eine Manipulationsmethode nicht kenne, leicht darauf hereinfallen kann. Und jetzt sage ich mal, üblicherweise beschäftigen sich die Menschen mit Manipulationen nicht, erst dann, wenn es ihnen passiert, weil die Techniken, die angewendet werden, das sind ganz einfach die klassischen Manipulationsmethoden, wie aus dem Manipulationshandbuch, die man eigentlich googeln könnte. Aber solange es keinen Anlass gibt, tun es die Leute ja nicht, also informieren sich nicht vor. Die Opfer sind nicht unaufmerksam, sie sind auch nicht naiv, sie wissen nicht, worauf es ankommt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so eine Tierarztpraxis, wo die Arzthelferinnen oder Ordinationsassistenten, wie man das nennt, da draußen sitzen, die Praxis ist voll mit Menschen, dann gibt es noch Tiere, die vielleicht jaulen, die bellen, die wimmern, und dann kommt der Telefonanruf und da sagt jemand: Ich brauche das oder das ganz dringend, weil, ja, und schon ist es passiert. Die Person ist nicht dumm, die wird unter Druck gesetzt, die wird ja auch sehr bewusst unter Druck gesetzt. Es geht ja hier auch um Timing, um Geschwindigkeit, und dann geht man auf die Belastbarkeit, und die Person am Telefon wird beschäftigt. Jetzt ist sie schon beschäftigt durch die Kunden, die dort sitzen, dann hat sie schon die Lautstärke, dann hat sie noch die Tiere dazu, jeder will etwas von ihr. Und dann ist hier noch etwas, was sie nicht kennt, was aber logisch erscheint, weil es ist ja psychologisch aufgebaut. Und dann fährt sie einfach auf Autopilot und reagiert, er oder sie, wie auch immer. Ja?
Mhm. Da haben Sie jetzt schon meine nächste Frage sozusagen angeschnitten. Wie gehen aber jetzt diese Betrüger konkret vor?
Mhm. Das heißt, man stellt sich immer vor, das ist so ein Einzeltäter, der irgendwo im Kammerl sitzt. Nein, das ist es nicht. Das sind große Organisationen, die sind aufgebaut wie Unternehmen. Die haben riesengroße Callcenter. Wir haben sogar von einem Mal im Nachhinein einen Feedbackbogen geschickt bekommen, wie wir mit dem Geldüberweisungssystem, da ging es um eine große Summe, die gehackt wurde, zufrieden waren. Ja? Also da fühlst du dich schon auch auf die Schaufel genommen. Ja? Das heißt, das sind Organisationen. Das ist genauso wie in jedem Unternehmen, hat jeder eine Aufgabe. Da gibt es welche, die schauen, wer ist denn jetzt unsere nächste Zielgruppe? Aha, Tierärzte. Wie funktioniert das in den Tierarztpraxen? Was ist dort wichtig? Was kann man mit den Daten machen? Das heißt, es passiert zuerst einmal eine Zielgruppenanalyse. Wenn Sie die Zielgruppe erarbeitet haben, gibt es auch einen psychologischen Aufbau. Ja? Das heißt, die Leute, die dort anrufen, die sind psychologisch bestens geschult. Die wissen, wie sie Druck aufbauen, die wissen, wie sie mit den Menschen umgehen. Jetzt weiß die schon, wenn Ordination ist, ist ja schon mal eh eine Stresssituation, weil meistens sind mehr als zwei Personen und zwei Tiere im Raum in einer Ordination und jeder will etwas, der Arzt oder die Ärztin will, die Leute wollen, das ist schon mal eine Grundstatus-Stress-Situation, sage ich mal. Und jetzt ruft dann einer an. Ja? Jetzt ruft dann einer an und sagt, ich bin von der Bank oder von der Bank oder von der Organisation und die Nummer schaut echt aus. Und wenn sie jetzt sogar auch die Telefonnummer überprüfen würde, würde diese Telefonnummer stimmen. Weil es gibt eine bestimmte App, die nennt man Spoofing-App. Und mit einer Spoofing-App kann ich exakt eine Telefonnummer kopieren und verwenden. Dasselbe mit einer E-Mail-Adresse. Früher hat man es noch erkannt, weil die E-Mail-Adressen zum Beispiel falsch waren oder die Nummern nicht gestimmt haben. Ja? Also es wäre durchaus möglich, mit Ihrer Telefonnummer über diese App da jemanden anzurufen und ich würde mich dann als Sie ausgeben können. Und jetzt schaut die Nummer von der Babak echt aus. Jetzt sieht die vielleicht auch noch das E-Mail dazu, sieht, dass die Nummer stimmt und sie glaubt, sie ist schon richtig. Und sie glaubt, dass da dringend jetzt ein Passwort eingegeben muss, weil der Zahlungsfluss blockiert ist. Das heißt, sie wird von dieser Person am Telefon zusätzlich zu der Stressbelastung, die sie schon hat, beschäftigt. Das Wichtigste ist, das Gehirn dieser Person zu beschäftigen, dass die nicht zum Nachdenken kommt und somit wird Druck aufgebaut. Und das geht alles so schnell. Ja? Es geht wahnsinnig schnell und im Nachhinein erkennt man dann erst, was passiert ist. Also das heißt, die Person, die es trifft, die agiert so quasi wie ein Autopilot. Sie tut und die Methode, ich muss dieses Wort verwenden, nenne ich Brain Hacking.
Ja.
Und das, worum es eigentlich geht, ist dann Brain Fucking. Mhm. Weil zuerst muss ich mir das Gehirn hacken, muss schauen, wie komme ich in die Person hinein. Das machen die locker mit den psychologischen Tricks und dann werden die so lange penetriert, bis sie Passwörter oder Sonstiges hergeben.
Ja, okay. Spannend. Mhm. Und man hört immer wieder von neuen Betrugsmaschen. Gibt es da überhaupt noch einen Überblick?
Es ist wirklich ganz schwierig. Es wird natürlich auch immer wieder erfasst, ja, also die gängigsten sind Enkeltrick, Polizeitrick, das kennt man, aber auch Anrufe von Banken, von Organisationen oder vor kurzem habe ich selber bekommen vom Bundeskriminalamt ein Schreiben, dass ich ein paar hundert Euro, glaube ich, waren es, überweisen muss, weil ich eine Datenschutzverletzung gemacht habe. Ja? Jetzt, wenn du dich nicht auskennst und siehst, das ist vom BKA unterschrieben mit dem Chef, mit der Unterschrift vom Chef vom BKA und unsicher bist und vielleicht auch ältere Personen trifft es sehr oft, die nicht internetaffin sind oder Leute, die überhaupt nicht internetaffin sind, müssen ja nicht nur ältere Personen sein, kann nicht von jedem erwarten, dass er sich da bestens auskennt. Die trifft das dann natürlich sehr häufig. Ja? Und ich habe dann beim BKA angerufen und gesagt, wisst ihr schon, dass ich wieder was ausgeschickt habe? Und sie gesagt, ja, Frau Stanning, Sie wissen eh, dass das eine Betrugsgeschichte ist. Ja? Und so ist das aufgebaut. Wenn man das E-Mail kriegt, das schaut exakt so aus wie das Dokument vom BKA. Ja? Und beim Telefon wird ähnlich vorgegangen und auch bekannte Namen genannt. Früher war ja der Dr. Ernst Geiger, der Chef vom Bundeskriminalamt und heute wird sein Name gerne noch bei solchen Phishing-Aktionen verwendet, weil den älteren Leuten der Name noch bekannt und bewusst ist zum Beispiel.
Also das machen Sie bewusst?
Dass ja, da ist eine Antwort, ja, grüß Gott, Bundeskriminalamt, Dr. Ernst Geiger spricht, ja. Und die alten Leute kennen den Namen ja noch. Der Dr. Ernst Geiger ist ja seit einigen Jahren schon in Rente. Der Ernst ist jetzt Mitte 70, aber den Namen kennt man natürlich noch. Das heißt, es wird was Bekanntes geschaffen. Das ist ein Teil der psychologischen Strategie. Ich schaffe dir etwas Bekanntes, weil der Hacker heute oder der Fischer heute, Phishing nennt man das, deshalb Fischer, der hackt nicht mehr das System, der hackt die Menschen und das ist das Problem. Früher sind die Systeme gehackt worden und dann ist man draufgekommen, es geht viel leichter über den Menschen.
Und gibt es noch weitere Betrugsmethoden?
Ich sehe es immer wie so ein Methodenrad, ja, mit ein paar Hauptkategorien. So die erste Kategorie wären einfach diese Phishing-Mails, also da hat man den E-Mail-Eingang. Dann kommen gefälschte Rechnungen und ganz beliebt sind Zahlungsaufforderungen für ganz viele unterschiedlichste Dinge. Das können durchaus auch so Strafsachen sein. Also das heißt, du hast hier eine Verfehlung gemacht oder hier eine Verfehlung, zahle oder es kostet noch mehr. Fake-Anrufe von IT-Supports, Fake-Anrufe von Banken. Ich habe jetzt gerade einen bekommen, im Moment ist BAWAG aktuell, wurde gerade angerufen. Hier spricht die BAWAG mit einem Tonband, beantworten Sie das und das und das und das. Ja? Und da sind durchaus auch Fake-Anrufe. Rufe. Und wenn man da vielleicht dann die BAWAG fragt, dann nochmal, die gefakte BAWAG, ja, wie ist denn Ihr Name? Dann sagt man den Namen, dann stellen die ein paar Fragen, wo man ja, 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 ja sagt. Dann haben die die Stimme mit ja. Und in späterer Folge bauen die wieder Druck auf, verlangen irgendwelche Passwörter und schon sind die am Konto drauf und räumen das Konto zum Beispiel ab. Ja. Oder es gibt diese Ransomware, das heißt, Daten werden dann verschlüsselt. Das heißt, die steigen dann auf den Computer in der Tierarztpraxis ein, verschlüsseln die Daten und der Tierarzt oder die Tierärztin kann nicht mehr zugreifen. Das bedeutet dann, da gibt es dann Lösegeldforderungen und die sind saftig. Mhm. Und da zu sagen, ich zahle nicht, ist dann ganz blöd, weil dann sind alle Daten weg und dann kann es natürlich auch passieren, dass man datenschutzverordnungsmäßig auch noch ein Problem bekommt. Mhm. Gestohlene Passwörter hätte man noch oder verlorene Laptops, auf die wird gerne zugegriffen. Ja? Die Technik ändert sich ständig, aber die Psychologie dahinter bleibt immer gleich. Täuschen, Druck machen, Zugriff bekommen.
Und wer steckt nun hinter solchen Angriffen?
Ja, also tatsächlich sind es nicht einzelne Nerds mit irgendwelchen Hoodies, die im Keller sitzen, sondern tatsächlich Organisationen, die zum Beispiel weiß man, dass große Organisationen davon im türkischen Raum sitzen. Wir hatten letztens einen Fall, da ging es um eine große Organisation in Istanbul. Das sind tatsächlich Cybercrime-Unternehmen. Eine Abteilung ist für die Schadsoftware zuständig. Die nächste kümmert sich ums Phishing. Einer verkauft die Daten. Also das ist ein reines Businessmodell. Die sind bestens geschult und die wissen, wie Menschen ticken. Deshalb die größte Sicherheitslücke ist nicht der Computer, es ist definitiv der Mensch, der nicht trainiert auf das und nicht informiert ist.
Und wenn Sie sagen, der Mensch ist die größte Sicherheitslücke, was können nun Tierarztpraxen konkret tun, um einen Cyberangriff zu erkennen, beziehungsweise welche präventiven Maßnahmen können gesetzt werden?
Ja, als erstes ist es einmal wichtig, das Personal auf Stressresistenz zu schulen, weil im Stress passiert es am meisten. Ja? Sich da zurückzunehmen, sagen, stopp, ich habe jetzt keine Zeit, aufzulegen, weg, wie auch immer, aber sich auf keine Diskussionen einzulassen oder immer wieder zum Tierarzt oder Tierärztin zurückzugehen und dort auch nachzufragen. Ja? Notfallplan, präventive Maßnahmen, ja? Das heißt regelmäßige Schulungen für das gesamte Praxisteam. Es geht darum, dass man aufmerksam wird, dass man die Dinge erkennt. Ja? Also Betrug kann nur passieren, wenn ich die Betrugsform nicht kenne. Und deshalb sind solche Schulungen wichtig. Früher konnte man sich nicht so informieren. Heute kann ich in ChatGPT eingeben, was sind die wichtigsten Betrugsmaschen. Und ich kriege sie auch schon ausgespuckt. Ja? Also ich kann da schon einiges selber machen. Und natürlich gibt es Experten, die solche Schulungen durchführen. Ganz wichtig. Nicht alle haben das gleiche Passwort. Jeder Mitarbeiter im Unternehmen hat ein anderes Passwort. Die sollen regelmäßig geändert werden. Die Leute brauchen eine Phishing-Erkennung, verantwortungsvollen Umgang mit Daten, also auch bewussten Umgang mit Daten. Dann auf jeden Fall starke Passwörter verwenden mit Zwei-Faktor-Authentifizierung, das für alle Betriebssysteme einrichten. Die Virenschutzprogramme, Firewalls, das alles muss immer abgedatet sein. Regelmäßige Backups von allen wichtigen Daten, also regelmäßig, jetzt nicht alle 3 Monate, sondern wirklich regelmäßig, wenn es geht, jede Woche zumindest, und klare Verantwortlichkeiten festlegen und einen Plan festlegen, was man tut, wenn ein Cyberangriff tatsächlich passiert, also was sind die Notfallmaßnahmen für just in case.
Ja. Ja. Und angenommen, es passiert jetzt doch, was mache ich dann?
Ruhig bleiben. Das Erste, nicht hysterisch werden, sondern vollkommen in der Ruhe bleiben, sofern das möglich ist. Auch das kann man trainieren. Dann auf jeden Fall sofort die Internetverbindung trennen, also alles rausziehen, was man rausziehen kann, also alles unterbrechen, um einen weiteren Datenfluss zu verhindern oder vielleicht den noch zu kappen. Ja? Panik vermeiden, sofort natürlich, wenn es jetzt nicht der Ärztin oder dem Arzt passiert, sondern den Personen, die in der Ordination sitzen, dass sie sofort den Tierarzt, die Tierärztin darüber informieren, damit sofort auch die IT-Fachkraft informiert werden kann. Denn jedes Unternehmen sollte eine IT-Fachkraft haben, die sich im Notfall um diese Dinge kümmern kann. Ja? Externe Experten, IT-Notdienst und so weiter, das sollte man alles parat haben. Am besten macht man sich eine Checkliste, ja, wie man in so einem Fall vorgeht. Ja? Die betroffenen Geräte isolieren und auf keinen Fall weiterverwenden, ganz wichtig. Und der Vorfall soll sofort konkret dokumentiert werden, auch mit Zeitpunkt, betroffene Systeme, beobachtete Auffälligkeiten. Ja. Was hat die Person gesagt? Wie hat die Stimme geklungen? War sie österreichsprachig? War sie türkisch-deutsch gemischt? Was war's? Also versuchen, das alles konkret zu dokumentieren. Danach, wenn der IT-Techniker da war und alles sauber ist, Backup wiederherstellen, sobald der Angriff abgewehrt ist und die Systeme gesäubert sind.
Liebe Frau Staniek, herzlichen Dank für das Gespräch und die klaren und spannenden Einblicke. Digitalisierung ist längst Alltag in der Tiermedizin und eine große Chance für Tierarztpraxen. Aber sie bringt Verantwortung mit sich. Cybersecurity ist kein reines IT-Thema, sondern Praxisalltag. Kleine, konsequente Schritte wie sichere Passwörter, aktuelle Software und gute Backups machen den größten Unterschied. Nehmen Sie sich vielleicht nach dieser Folge 30 Minuten Zeit. Prüfen Sie Backups, Passwörter, Ihren Update-Stand, ob alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigene Zugänge haben und sprechen Sie mit Ihrem Softwareanbieter über Sicherheitsfeatures. Wir stellen Ihnen dafür eine kurze Checkliste Cybersecurity in der Tierarztpraxis als Download zur Verfügung. Denn Cybersecurity betrifft jede Praxis, egal ob klein oder groß. Bleiben Sie aufmerksam, bleiben Sie kritisch und vor allem bleiben Sie vorbereitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Das Interview führte Lisa Maria Zink. Schnitt von Fiona Slapota, produziert vom österreichischen Tierärzteverlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch per E-Mail unter office@tierarzteverlag.at zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.